1988 veröffentlicht Erich Schwinger ein Buch. Das ist für Schwinger, der die längste Zeit seines Lebens als Professor für Strafrecht in Marburg tätig war, nichts Außergewöhnliches. Schwinger ist ein produktiver Wissenschaftler. Als er 1994 stirbt, hat er mehr als ein Dutzend monographische Schriften als alleiniger Autor verfasst. Noch im Jahr 1988 veröffentlicht er ein weiteres Buch, nur ein Jahr später ein drittes. Drei Bücher in zwei Jahren und das alles in einem hohen Alter von über 80 Jahren. Das erste Buch von 1988 trägt den Titel Ehrenschutz heute, die Schutzlosigkeit der Führungskräfte. Der Titel des zweiten lautet Verfälschung und Wahrheit, das Bild der Wehrmachtsgerichtsbarkeit. Das dritte Buch, das 1989 erscheint, heißt Machtmissbrauch der Massenmedien, die Ohnmacht des Bürgers. Was die Titel nicht verraten ist, die Bücher sind der Beweis, dass Schwinge sich endgültig verrannt hat, in eine Sackgasse, aus der er nicht mehr herauskommt. Er hat sich verbissen, kann nicht mehr loslassen, verkämpft in Kämpfen, die er nicht gewinnen kann. Die Bücher, sie sind eine Bankrotterklärung. Deutlich wird das, wenn man sich den Verlag anschaut, in dem die Bücher erschienen sind. Es ist der Hohenrhein Verlag aus Tübingen, ein Tochterunternehmen des Grabert Verlages, dessen Profil bündig und treffend als Standardverlag der Holocaustleugner zusammengefasst wird. Mit anderen Worten, Schwinge ist ganz rechts außen angekommen. Er kann nicht mehr ernsthaft davon ausgehen, dass ihn im Wissenschaftsbetrieb mit diesen Publikationen noch jemand ernst nimmt. Wie konnte es dazu kommen? Lange zählte Schwinge in Marburg und in Hessen unzweifelhaft zu den tragenden Figuren des bürgerlichen Lebens. 1954-55 war er Rektor, danach bis 1957 Prorektor der Universität Marburg gewesen. In diesen Jahren war er auch Mitglied des Landesvorstands der hessischen FDP und hatte sich 1958, wenngleich erfolglos, um ein Landtagsmandat beworben. Und nun, Ende der 1980er Jahre, findet er sich in der publizistischen Gesellschaft mit Holocaustleugnern wieder. In diesem Podcast wollen wir euch Erich Schwinge, diese umstrittene Figur der Marburger Rechtswissenschaften, näher vorstellen und erläutern, wie es dazu kam, dass der einst hoch angesehene Professor zu einem Außenseiter wurde, der sich lieber mit Rechtsradikalen tummelte, als nach seiner Emeritierung zu schweigen oder sogar Einsicht zu zeigen.
Wir, das sind die TeilnehmerInnen der Forschungswerkstatt Kritische Strafrechtsgeschichte.
Nämlich Marlene Kranich,
Carolina Kelb,
Elisa Kohaus,
Agnieszka Lenier,
Marcel Elbers,
Greta Hoffmann,
Pauline Philips,
Benedikt Althof,
Noemi Kolbarosso
und Lara Zies.
Und ich bin Boris Burkhardt, Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie und juristische Zeitgeschichte. Im Sommersemester 2024 haben wir uns mit Erich Schwinge beschäftigt, haben seine zahlreichen Schriften studiert und einige von uns haben im Universitätsarchiv Materialien zu ihm gesichtet.
Kapitel 1. Schwinges Weg nach Marburg.
Wie kommt Erich Schwinge überhaupt nach Marburg? Schwinge wird 1903 in Jena geboren. Er ist, was man heute als First Gen bezeichnet. In der nach seinem Tod von seiner Tochter herausgegebenen Autobiografie »Ein Juristenleben im 20. Jahrhundert« schreibt er stolz: »Meine Vorfahren waren alle Handwerksmeister und Bauern. Ich wurde der erste Akademiker der Familie.« Diese Autobiografie ist ohnehin ein interessantes Buch. Man darf es keinesfalls für bare Münze nehmen, wenn es um die Abschnitte in Schwinges Leben geht, deretwegen Schwinge sich später hat erklären und rechtfertigen müssen. Da hat Schwinge nicht nur in seiner Biografie viel Zeit und Mühe verwendet, ein Selbstbild zu erschaffen und zu erhalten, das den objektiven Fakten und Zeugnissen, die seit den 1960er Jahren zunehmend über ihn bekannt wurden, kaum entsprach. Aber die Autobiografie verrät natürlich trotzdem viel über Schwinge. Zunächst, dass er offenbar der Meinung war, sein Leben verdiene es von ihm, in einem Buch erzählt zu werden. Vorsichtig formuliert, Schwinge litt nicht unter Selbstzweifeln. Er war überzeugt, dass er viel geleistet und erreicht habe und ein Vorbild für andere sei. So rühmt er sich: Eine umfangreiche Lektüre hat mir im Fach der Geschichte schon während der Schulzeit Kenntnisse verschafft, die weit über denjenigen eines normalen Schülers lagen. Und über sein Abitur schreibt er nicht eben bescheiden, auf seiner Schule habe es Aufsehen erregt, weil er in allen 5 Abiturarbeiten die Note sehr gut erhielt. Aufschlussreich ist auch, was Schwinge zu den politischen Verhältnissen seiner Jugendzeit schreibt. Die Wende von dem im Ersten Weltkrieg besiegten Kaiserreich zur Weimarer Republik erlebt er als Zeiten der Wirren und Unordnung, der Angst vor einer kommunistischen Revolution nach dem Vorbild Russlands, die, so schreibt er schaudernd, zu einer Liquidation ganzer Gruppen des Bürgertums geführt hätte. Zwei zentrale Bestandteile von Schwinges Welt- und Politikverständnis zeigen sich hier. Die Angst vor der Auflösung stabiler Verhältnisse, vor Unordnung, Umsturz und Chaos und die scharfe Ablehnung des Kommunismus und aller Bestrebungen, die als kommunistisch wahrgenommen werden. Denn Kommunismus war für Schwinge gleichbedeutend mit Chaos. Mit dieser Sicht war Schwinge natürlich nicht allein. Schwinge selbst schreibt, er habe schon mit 13, 14 Jahren gewusst, was er studieren werde. Als Studienfach stand bei mir schon seit der Quarta die Rechtswissenschaft fest. Ich hatte seitdem nie in dieser Wahl geschwankt. Es ist nicht allzu spekulativ, seinen festen Entschluss, Jura zu studieren, erneut als Ausdruck von Schwinges Sehnsucht nach Ordnung und geregelten Verhältnissen zu lesen. Das Studium der Rechtswissenschaft absolviert er in seiner Heimatstadt Jena. Je ein Semester verbringt er zudem in München und in Berlin. Zu seinem wichtigsten Lehrer wird Max Grünhut. Dem jüdischstämmigen Strafrechtswissenschaftler, 10 Jahre älter als er, begegnet Schwinge im Wintersemester 1923/24 in Jena. Später holt Grünhut, der 1928 einen Lehrstuhl in Bonn erhalten hat, Schwinge als seinen wissenschaftlichen Assistenten an die Stadt am Rhein. Zuvor hat Schwinge 1924 das erste, 1929 das zweite Examen in Jena bestanden. Er ist zum Doktor Jur promoviert worden. Seine Arbeit, Der Kampf um die Schwurgerichte bis zur Frankfurter Nationalversammlung, wird selbst heute noch wissenschaftlich rezipiert. Und er hat sich als, nach eigener Aussage, wirtschaftlich sehr erfolgreicher Repetitor selbstständig gemacht. Aber Schwinge sieht seine berufliche Zukunft in der Wissenschaft. Nicht einmal ein Jahr nach dem Wechsel nach Bonn wird er habilitiert. Und zwar, etwas kurios, mit einer zivilprozessrechtlichen Arbeit, die er noch während seiner Referendarszeit verfasst hat. Im Sommersemester 1931 vertritt er einen Lehrstuhl in Kiel und begegnet dort einem anderen Privatdozenten, Ernst Kohn, mit dem ihn, so erzählt es jedenfalls Schwinge, eine lebenslange Freundschaft verbinden wird. Kohn ist wie Grünhut Jude. Er erhielt 1932 eine Professur für Zivilrecht an der Universität seiner Heimatstadt Breslau, sah sich aber sofort massiven antisemitischen Protesten von Studierenden ausgesetzt. Er verließ Deutschland bereits 1933. Grünhut konnte 1939 emigrieren. Beide fanden letztlich an englischen Universitäten Zuflucht und eine neue akademische Heimat, Kohn in London, Grünhut in Oxford. Es ist durchaus bemerkenswert, dass mit Grünhut und Kohn die beiden wichtigsten Bezugspersonen Schwinges im akademischen Kollegenkreis jüdischer Herkunft waren. Nach den Maßstäben seiner Zeit dürfte Schwinge damit bereits als Judenfreund gegolten haben, was nichts daran ändert, dass sich in seiner 60 Jahre später veröffentlichten Lebensgeschichte typisch antisemitische Klischees und Versatzstücke finden. Nach 1945 profitiert Schwinge aber von diesen privaten Kontakten und Freundschaften. Denn Grünhut und Kohn sind in dem Entnazifizierungsverfahren von Schwinge seine Gewehrsleute, die sich dafür verbürgen, dass er kein Freund der Nazis gewesen sei und ihm so eine mehr oder weniger bruchlose Fortsetzung der akademischen Karriere nach dem Zweiten Weltkrieg ermöglichen.
Aber zurück zu Schwinges Werdegang in den 1930er Jahren. Im Spätsommer 1932, die Nationalsozialisten hatten bei den Reichstagswahlen soeben ihren größten Wahlerfolg errungen, erhielt Schwinge den Ruf auf eine Professur für Strafrecht nach Halle. Nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler erlebte er, wie das Kollegium rasch umgebaut wird. 6 der Kollegen Schwinges verlieren im Zuge der Anwendung der Regelungen des berüchtigten Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums ihre Professur. 5 von ihnen, weil sie jüdischer Herkunft sind. Schwinge lässt sich wohl glauben, dass ihm dieser Eingriff in die Universitäten suspekt war. Aber er kann sich ebenso wenig wie die verbleibenden Kollegen zu einem Wort des Protestes entschließen. Auch in der Rückschau meinte Schwinge aber, die deutschen Universitäten seien als Ganzes unbeeinträchtigt geblieben vom Nationalsozialismus. Diese heute kaum noch nachvollziehbare Einschätzung beweist insbesondere, dass Schwinge die Anpassung, die er und die meisten anderen an das NS-Regime vollzogen, politisch ganz anders bewertete als wir heute. Für ihn war klar, nur weil man an seinem Posten verblieben und, wo erforderlich, für das berufliche Fortkommen nationalsozialistischen Organisationen beigetreten war, dem Führer, der NSDAP und der Idee der rassenreinen Volksgemeinschaft pflichtschuldig gehuldigt hatte, war man noch lange kein Nationalsozialist gewesen. Denn es gab ja noch die viel überzeugteren, die 150%igen Nazis, die in der SS waren, die aktiv hetzten und so weiter. Schwinge hat den ihn und unzählige andere Deutsche kennzeichnenden Opportunismus auch im Nachhinein sehr milde beurteilt und war stets empört, wenn ihm deswegen Vorwürfe gemacht wurden. Er selbst sah sich eher als jemand, der durch die Nationalsozialisten Nachteile in Kauf nehmen musste. Und tatsächlich konnte Schwinge in seinem beruflichen Fortkommen nicht auf politischen Rückenwind hoffen. Er war akademischer Schüler eines jüdischen Professors. Er betreute auch nach Inkrafttreten des Gesetzes über die Wiederherstellung des Berufsbeamtentums noch jüdische Doktoranden und er hatte eine arabischstämmige Frau, die, ein weiteres geradezu märchenhaft anmutendes Detail, die Tochter einer Prinzessin aus Sansibar war. Zum Sommersemester 1936 wechselte Schwinge nach Marburg. Er selbst bezeichnete diesen Wechsel als glücklich. Marburg sei eine Oase der Ruhe gewesen. Die Universität, ja, die Stadt insgesamt, habe einer ausdrücklichen Politisierung im Sinne des Nationalsozialismus widerstanden. Auch diese Einschätzung lässt sich nur nachvollziehen, wenn sich Schwinges verharmlosende Maßstäbe vor Augen gehalten werden. Immerhin hatten in Marburg bereits im Sommer 1932 mehr als 53% der Wählerinnen für die NSDAP gestimmt. Wie dem auch sei, Schwinge fühlte sich in Marburg jedenfalls wohl und willkommen. Kapitel 2: Schwinge und die nationalsozialistische Erneuerung der Strafrechtswissenschaft. Schwinge empfand den Vorwurf, er sei Nationalsozialist gewesen bzw. habe sich den Nationalsozialisten bedenkenlos angedient, bis an sein Lebensende als unfair. Das liegt auch daran, dass er sich in einer rechtswissenschaftlichen Diskussion offen gegen Kollegen positioniert hat, die allgemein als Vordenker einer nationalsozialistischen Strafrechtswissenschaft bekannt waren. Das waren Georg Dahm und Friedrich Schaffstein. Dahm und Schaffstein waren Teil der berüchtigten Kieler Schule, einer Gruppe von relativ jungen Professoren, die Mitte der 1930er Jahre zeitweise alle einen Lehrstuhl an der Universität Kiel innehatten und dort Überlegungen anstellten, wie ein neues nationalsozialistisches Recht aussehen müsse, das von den Einflüssen des fremden römischen Rechts und des Liberalismus befreit wäre. Für das Strafrecht liefen die Vorschläge von Dahm und Schaffstein im Kern darauf hinaus, Begrenzungen, die sich aus klassisch rechtsstaatlichen Prinzipien der Strafgesetzgebung und Anwendung ergaben, zu beseitigen und ein flexibles, politisch verfügbares, personenbezogenes Bekämpfungsrecht zu etablieren. Dazu sollte insbesondere das strafrechtliche Gesetzlichkeitsprinzip mit den daraus folgenden Verboten der Analogie zum Nachteil Verdächtiger und dem Rückwirkungsverbot aufgelöst werden. Gesetzliche Begriffe sollten grundsätzlich nicht mehr durch eine Wortlautgrenze bestimmte Fälle unabhängig von Überlegungen nach Sinn und Zweck aus dem Anwendungsbereich ausschließen. Im Zentrum der Betrachtung sollte nicht mehr die Tat stehen, sondern der Täter und seine Gesinnung. Eingebettet wurde diese Neuausrichtung in den Versuch, die neue Methode der Rechtsfindung zu beschreiben. Es gehe nicht mehr um eine begriffsjuristisch-rationalistische Systematisierung und Widerspruchsfreiheit, sondern um eine ganzheitliche Betrachtung konkreter Lebensverhältnisse im nationalsozialistischen Sinne. Schwinge erhob insbesondere in 2 Schriften Widerspruch gegen die von Dahm und Schaffstein vorgeschlagene Neuausrichtung der Strafrechtswissenschaft. Zunächst in der 1937 mit seinem Marburger Kollegen Leopold Zimmerl publizierten Monographie »Wesensschau und konkretes Ordnungsdenken«, dann 1938 in der Schrift »Irrationalismus und Ganzheitsbetrachtung«. Dort betonte er den Wert der traditionellen Methoden der Auslegung und Rechtsfindung, wenngleich er zugleich stets klarstellte, die politische Stoßrichtung von Dahm und Schaffstein natürlich zu teilen. Mit anderen Worten, Was Schwinge gegen zwei exponierte Wortführer einer neuen nationalsozialistischen Strafrechtswissenschaft vorbrachte, war gerade kein politischer Widerspruch, sondern ein Widerspruch auf dem Feld der Wissenschaftstheorie und Methodenlehre. Dennoch reichte dieser Widerspruch, ihn in den Augen vieler Zeitgenossen als mutigen Verteidiger eines irgendwie rechtsstaatlichen Strafrechts erscheinen zu lassen. Und in diesem Licht sah sich Schwinge Zeit seines Lebens auch selbst. Kapitel 3: Erich Schwinges Tätigkeit in der nationalsozialistischen Militärjustiz.
Wenn wir über Erich Schwinges Tätigkeit in der nationalsozialistischen Militärjustiz sprechen, bewegen wir uns zeitlich in den Jahren ab 1941 bis zum Kriegsende. Zu dieser Zeit verrichtete Erich Schwinge nämlich seinen Kriegsdienst als Kriegsrichter eines Feldgerichts bei der sogenannten Division Nummer 177 in Wien. Dort soll Schwinge als Ankläger 9 Todesurteile beantragt und 7 Todesurteile verhängt haben. Schwinge war also in der Militärjustiz tätig, die zum 1. Januar 1934 wieder eingeführt wurde. Im Mittelpunkt stand die strafrechtliche Ahndung von Verstößen gegen militärische Ziele, wie die Aufrechterhaltung der Mannszucht und Schlagkraft der Wehrmacht. Insgesamt kam es zu einer Strafrahmenverschärfung und die Anzahl von Todesurteilen erhöhte sich drastisch. Je nach Quelle, die man heranzieht, fällt die Anzahl von Todesurteilen durch die Wehrmachtgerichtsbarkeit unterschiedlich aus. Schätzungsweise wurden ca. 50.000 Todesurteile verhängt und 33 Todesurteile vollstreckt, weshalb die Militärjustiz den Titel einer Terrorjustiz erlangte. Wirft man einen Blick auf die Todesurteile, an denen Schwinge beteiligt war, wird eines deutlich. Die Verhängung von Todesurteilen stand im engen Zusammenhang mit der Durchsetzung der besagten militärischen Ziele. Um diese Ziele durchzusetzen, schreckte Erich Schwinge nicht vor der Verhängung der Todesstrafe zurück. Dabei betonte Schwinge zudem immer wieder die Abschreckungswirkung durch Todesurteile. Ein besonders eindrücklicher Fall ist der des erst 17-jährigen Anton Reschny. Der junge Soldat war noch keine 2 Wochen im Dienst, als er im Rahmen von Aufräumarbeiten kleinere Wertgegenstände an sich nahm. Das Urteil durch Erich Schwinge lautete: Todesstrafe wegen besonders schweren Fall von Plünderung im Felde gemäß § 129 Militärstrafgesetzbuch. In diesem Paragraphen heißt es: In besonders schweren Fällen ist auf Todesstrafe oder lebenslanges oder zeitiges Zuchthaus zu erkennen. Der Strafrahmen des § 129 Militärstrafgesetzbuchs hätte es Schwinge demnach auch ermöglicht, eine Zuchthausstrafe anstelle der Todesstrafe zu verhängen. Letztendlich wurde das Todesurteil durch einen Gnadenerweis, ausgerechnet durch den Reichsführer der SS Heinrich Himmler, in eine Zuchthausstrafe umgewandelt und damit nicht vollstreckt. Der Fall des 17-jährigen Anton Reschny zeigt exemplarisch, durch völlige Ausschöpfung der Strafrahmen, wie weit Schwinges Abschreckungsgedanke tatsächlich reichte und dass Schwinge nicht vor der Verhängung von Todesurteilen gegenüber Minderjährigen zurückschreckte. Der Historiker Detlef Gabe hat in seinem Buch In jedem Einzelfall bis zur Todesstrafe Schwinge deshalb plakativ grausamer als Himmler genannt. Dahinter steht die Frage, wie Schwinge die ihm offenstehenden Handlungsspielräume in der Militärjustiz genutzt hat. Hat er in seiner Funktion als Militärjurist nur an einer Justiz mitgewirkt, die nun einmal unmenschlich war? Oder hat er selbst unter Berücksichtigung der unmenschlichen Maßstäbe der nationalsozialistischen Militärjustiz besonders menschenverachtend geurteilt? Das Urteil Schwinges im Fall des 17-jährigen Anton Reschny verdeutlicht, dass Schwinge die Grausamkeit des NS-Militärstrafrechts mitgetragen hat. Das bestätigt sich durch die bewusste Entscheidung Schwinges, die Todesstrafe zu verhängen, obwohl der Strafrahmen des § 129 Militärstrafgesetzbuchs eben auch die Verhängung einer Zuchthausstrafe ermöglicht hätte. Insofern fiel Schwinges Urteil härter aus als das von Heinrich Himmler. Der Fall Reschny ist einer von vielen Fällen, in denen Schwinges Absicht deutlich wird, ein Exempel der Abschreckung zu statuieren und militärische Ziele um jeden Preis durchzusetzen. Der Versuch von Anton Reschnys Anwalt, im Jahr 1984 Strafanzeige gegen Schwinge wegen Rechtsbeugung und versuchten Mordes zu stellen, scheiterte, wie bereits auch so viele andere Versuche, die nationalsozialistische Justiz strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen.
Kapitel 4: Erich Schwinges Tätigkeit als Verfasser des Kommentars zum Militärstrafgesetzbuch.
Als Jurist bekannt geworden ist Erich Schwinge in der NS-Zeit vor allem als Verfasser des Kommentars zum Militärstrafgesetzbuch. In diesem Zusammenhang beschäftigte er sich intensiv mit Begriffen wie Manneszucht und Wehrwürdigkeit. Manneszucht war einer der Lieblingsbegriffe von Erich Schwinge. Erfunden hat er ihn aber nicht. Den Begriff der Manneszucht gab es schon im frühen Mittelalter. Richtig populär wurde er im Zuge der preußisch-deutschen Militärbegeisterung des 18. und 19. Jahrhunderts. Manneszucht bezeichnete in erster Linie die Fähigkeit eines Soldaten zur Selbstdisziplin und dazu, dem Befehl seines Vorgesetzten bedingungslos zu gehorchen. Eine gute Manneszucht unter den Soldaten galt als Garant für den inneren Zusammenhalt einer Armee und für eine erfolgreiche Kriegsführung. In der NS-Zeit wurde Manneszucht zum Rechtsbegriff. Erich Schwinge trieb diese Entwicklung maßgeblich voran. In der ersten Auflage seines Kommentars betonte er, dass die Aufrechterhaltung der Manneszucht und damit die Sicherung des inneren Zusammenhalts, der Schlagkraft und der Schlagfertigkeit der Truppe das höchste Rechts- und Schutzgut des Wehrstrafrechts sei. Der Gedanke an den Erhalt der Manneszucht sollte eine zentrale Rolle bei der Rechtsauslegung spielen. Vereinfacht gesagt, vertrat Schwinge die Auffassung, dass sich Wehrmachtrichter bei jeder gesetzlichen Unklarheit die Frage stellen sollten, welche meiner Entscheidungsmöglichkeiten dient der Aufrechterhaltung der Manneszucht am besten? Dabei konnten Strafgesetze auch über ihre Wortlautgrenze hinaus gedehnt werden. Dies beeinflusste die rechtliche Bewertung des Verhaltens eines Soldaten, vor allem in den Bereichen der Rechtfertigung, der Schuld und der Strafzumessung. Denn nach Schwinges Auffassung konnte der Erhalt der Manneszucht am besten durch besonders harte Strafen gewährleistet werden. Mit der Ergänzungsverordnung vom 1. November 1939 wurde der Strafschärfungsparagraf 5a der Kriegssonderstrafrechtsverordnung eingeführt. Er bedrohte jede strafbare Handlung gegen die Manneszucht oder das Gebot soldatischen Mutes mit hoher Zuchthaus- oder Todesstrafe, wenn dies zur Aufrechterhaltung der Manneszucht als erforderlich angesehen wurde. Schwinge hob lobend hervor, dass es jetzt möglich wäre, bei Straftaten in manneszuchtgefährdender Häufung in jedem Einzelfall bis zur Todesstrafe zu gehen. Im Zweiten Weltkrieg wurde aus der rechtlichen Theorie schließlich blutige Realität. Auf Grundlage des Paragraphen 5a Kriegssonderstrafrechtsverordnung und anderer Vorschriften wurden viele Soldaten wegen Fahnenflucht, Wehrkraftzersetzung oder absoluten Bagatellen wie beispielsweise dem Diebstahl von Feldpostpäckchen erschossen, erhängt oder enthauptet. In den Urteilsbegründungen wurde dabei immer wieder auf die Notwendigkeit zum Erhalt der Manneszucht Bezug genommen. Teilweise lassen sich diese fatalen Entwicklungen auch aus einer Geschlechterperspektive auf den Begriff der Manneszucht erklären. Schon im 19. Jahrhundert wurde Manneszucht weitestgehend mit der Vorstellung von idealer Männlichkeit gleichgesetzt. Dieses militaristische Männlichkeitsideal radikalisierte sich unter dem ideologischen Einfluss der NS-Zeit. Als gute Manneszucht galt nun neben Selbstdisziplin, Gehorsam, Härte und Mut auch die bedingungslose Führertreue sowie die Bereitschaft des Einzelnen zum Opfertod für die Volksgemeinschaft. Männer, die dieser Norm nicht entsprachen, stellten aus ideologischer Sicht eine Konkurrenz zur dominierenden Männlichkeitsnorm dar. Vermutlich urteilten Wehrmachtrichter wie Erich Schwinge gegen diese Gruppe also auch deshalb so hart, um mit der Manneszucht ein vorherrschendes Männlichkeitsideal zu stärken und zu schützen.
Auch das Konzept der Wehrwürdigkeit innerhalb der NS-Militärjustiz verdeutlicht diesen Zusammenhang zwischen sozialen Normen und Strafe. So war der Verlust der Wehrwürdigkeit im Militärstrafgesetz als Ehrenstrafe vorgesehen, was in erster Linie den Ausschluss aus dem aktiven Wehrdienst zur Folge hatte. Die sogenannten Wehrunwürdigen durften also nicht länger in der deutschen Wehrmacht dienen. Erich Schwinge argumentierte, dass ein solcher Ausschluss notwendig sei, da der Wehrdienst gemäß § 1 Absatz 1 des Wehrgesetzes ein Ehrendienst am deutschen Volke sei. Dies erforderte die Ausscheidung all jener, Zitat Anfang, die durch ihr dienstliches oder außerdienstliches Verhalten zeigen, dass sie nicht den Anforderungen an die Ehrenhaftigkeit der Soldaten genügten, Zitat Ende. Dadurch hätten sie, Zitat Anfang, die Ehre verwirkt, den feldgrauen Rock zu tragen, Zitat Ende. Die sogenannten Wehrunwürdigen wurden damit von Schwinge kategorisch degradiert und marginalisiert. Um die militärische Ordnung innerhalb der Wehrmacht aufrechtzuerhalten, setzte Schwinge überwiegend auf Abschreckung durch Bestrafung. Indem er den Verlust der Wehrwürdigkeit mit einem Verlust von Ehre und Würde gleichsetzte, verlieh er dem Verlust der Wehrwürdigkeit Bestrafungscharakter. Es handelt sich dabei um keine physische oder materielle Bestrafung, sondern sollte die Männer auf einer persönlichen Ebene treffen und sie in ihrem Stolz und Ehrgefühl kränken. Seine Vorstellungen von Wehrwürdigkeit findet man auch in seinen Vorstellungen über die deutsche Wehrmacht wieder. Schwinge vertrat die Ansicht, dass die Wehrmacht aus ehrbaren, anständigen und gehorsamen Männern bestehen sollte und nicht aus einem wahllosen Zusammenschluss von Kriminellen und Psychopathen. Nach Schwinge war es Aufgabe der Militärjustiz, Zitat Anfang, jene gefährlichen Elemente in Schranken zu halten, Zitat Ende. Eine sichere Gewähr könne allerdings nur dann gegeben werden, wenn die Truppen rücksichtslos von den Wehrunwürdigen gesäubert würden. Diejenigen, die den Anforderungen an die Ehrenhaftigkeit der Soldaten nicht entsprechen, müssten daher gnadenlos aussortiert werden. Davon versprach man sich, dass die Wehrunwürdigen ihren schlechten Einfluss nicht auf andere Teile der Truppe übertrugen und somit die Schlagkraft und Schlagfertigkeit der Truppen in Gefahr bringen konnten. Stattdessen schlug Schwinge vor, diese Männer in speziellen Sondereinheiten an die Front zu schicken. Mit diesem Vorschlag verband Schwinge seine Forderung nach Absonderung, Abschreckung und gleichzeitigem militärischen Einsatz. Es lässt sich deutlich erkennen, dass beide dieser Konzepte erheblich die Härte der nationalsozialistischen Militärjustiz unter Mitwirkung von Erich Schwinge beförderten. Die Erhebung der Manneszucht zum höchsten Rechtsgut des Wehrstrafrechts führte mittelbar dazu, dass Einzelschicksale und persönliche Rechtsgüter der Soldaten in der Rechtsprechung der Wehrmachtsjustiz zugunsten generalpräventiver Erwägungen nahezu vollständig in den Hintergrund traten. Schwinge und den Wehrmachtsrichtern ging es nicht mehr darum, den Einzelnen angemessen zu bestrafen, sondern die Mannszucht als Kriegsnotwendigkeit um jeden Preis zu erhalten und damit die militärische Schlagkraft zu steigern und zu erhalten. Straffällig gewordene Soldaten sollten durch besonders harte Bestrafung und Aberkennung ihrer Wehrwürdigkeit ihren Platz in der Wehrmacht verlieren, damit sie keinen schlechten Einfluss auf die restliche Truppe ausüben konnten und die militärische Schlagkraft der gesamten Truppe durchweg gewahrt blieb. Deshalb durfte laut Schwinge auch gegenüber jugendlichen und psychisch erkrankten Soldaten keine Milde gezeigt werden. Denn auch kriminelle Jugendliche oder Psychopathen würden seiner Meinung nach eine Gefahr für die Ordnung innerhalb der Truppen darstellen und damit die Schlagkraft und Schlagfertigkeit der Wehrmacht gefährden.
Kapitel 5. Erich Schwinges Tätigkeit in Kriegsverbrecherprozessen nach 1945.
Erich Schwinge war nach 1945 nicht nur an der Universität in Marburg tätig, sondern spielte auch eine bedeutende Rolle in den Kriegsverbrecherprozessen der Nachkriegszeit. Doch was genau war seine Rolle in diesen Prozessen? Und wie ist es dazu gekommen? Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in verschiedenen Ländern Kriegsverbrecherprozesse durchgeführt, um die Verantwortlichen für die Verbrechen des Krieges zur Rechenschaft zu ziehen. Die Hauptanklagepunkte waren Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen, hier sind Verletzungen des Kriegsrechts und der Kriegsbräuche gemeint, und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Erich Schwinges Engagement in den Kriegsverbrecherprozessen begann 1945, während des berühmten Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozesses, dem wohl bekanntesten dieser Prozesse. Ab Juni 1945 war Schwinge dort als militärrechtlicher Sachverständiger tätig. Für diese Rolle qualifizierte er sich durch seinen vorher verfassten Kommentar zum Militärstrafgesetzbuch. Er arbeitete beratend unter anderem beim sogenannten Komplex Katyn und lernte in diesem Zuge auch den Verteidiger Dr. Hans Laternser kennen. Dieser vertrat in Nürnberg den Generalstab und das Oberkommando der Wehrmacht, kurz OKW, und spielte für den weiteren Verlauf von Schwinges Tätigkeiten in Kriegsverbrecherprozessen eine tragende Rolle. Schwinge selbst betont die Bedeutung seiner Erfahrung in Nürnberg für seine späteren Arbeiten wie folgt. Zitat Anfang: Die Erfahrungen, die ich aus Nürnberg heimbrachte, waren für meine weitere Arbeit als Strafverteidiger in Kriegsverbrecherprozessen von großem Wert. Zitat Ende. In Nürnberg lag demnach der Grundstein für Schwinges zukünftige Tätigkeiten. Ein Jahr nach den Verhandlungen in Nürnberg, im Herbst 1946, wurde Schwinge von Laternser gebeten, im Prozess gegen den Generalfeldmarschall Albert Kesselring mitzuwirken. Der Prozess begann im Frühjahr 1947. Angeklagt wurde Kesselring wegen der Anordnung der Erschießung von 335 Italienern sowie Befehlen, die zur Tötung von über 1000 Zivilisten führten. Schwinge war Teil von Kesselrings Verteidigungsteam. Der Fall wurde vor einem britischen Militärgericht in Venedig verhandelt. Zur Überraschung der Verteidigung wurde Kesselring schließlich zum Tode durch Erschießung verurteilt. Dieses Urteil wurde jedoch schon nach wenigen Wochen in eine lebenslange Haftstrafe und dann zwei Jahre später in eine 15-jährige Haftstrafe umgewandelt. Letztlich verbüßte Kesselring jedoch nur 4 Jahre in Haft im Zuchthaus Werl, da Queen Elizabeth II. Von Großbritannien ihn begnadigte. Aufgrund dessen erfuhr der Fall Kesselring viel Medienwirksamkeit und war repräsentativ für den Umgang mit den NS-Verbrechern und zeigte, wie schwierig es war, sich mit der nationalsozialistischen Vergangenheit auseinanderzusetzen. Wegen seiner Tätigkeit in diesem bedeutenden Prozess wurde Schwinge 2 Jahre später erneut gefragt, ob er in einem Fall mit Kriegsverbrechern mitwirken wolle, diesmal in Frankreich. Im März 1949 vertrat er bei einem Prozess in Bordeaux 3 Offiziere und 7 Soldaten, die wegen des Mordes an 17 französischen Bahnmitarbeitern angeklagt wurden. Überraschenderweise wurden 7 Personen freigesprochen und nur 3 zu Freiheitsstrafen verurteilt. Befeuert durch diesen Erfolg verbrachte Schwinge nun die nächsten 12 Jahre hauptsächlich in Frankreich, aber auch in Italien damit, deutsche Soldaten und Polizisten, die wegen Kriegsverbrechen angeklagt waren, vor dem französischen und italienischen Recht zu verteidigen. Die Anklagepunkte in den französischen und italienischen Verfahren, die Schwinge als Verteidiger begleitete, betrafen summarische Exekutionen, illegale Festnahmen, Deportation und Misshandlung von Zeugen oder Angeklagten. Schwinges Tätigkeiten in Kriegsverbrecherprozessen verdeutlichen, wie sehr er verstrickt blieb in den Kämpfen des Weltkrieges und dass er als Verteidiger von anderen und auch von sich selbst dauerhaft darum bemüht war, die deutschen Kriegsverbrechen zu verharmlosen, lediglich als angemessene Reaktion auf Partisanenkämpfe darzustellen und zu betonen, dass die Alliierten sich ja ebenso verhalten hätten.
Kapitel 6. Erich Schwinges Bewertung der alliierten Kriegsverbrecherprozesse.
Wie bewertete Erich Schwinge die Prozesse, an denen er beteiligt war, und wie ist diese Kritik heute einzuordnen? Seine Bewertung, wie sie vor allem in seiner Autobiografie nachzulesen ist, ist wohl nicht als reine NS-Apologetik zu verstehen. Sie ist aber auch nicht frei von persönlichen Bezügen und Überzeugungen. Von einer rein objektiv-juristischen Bewertung kann daher nicht gesprochen werden. Erich Schwinges Einschätzung reflektiert vielmehr den politischen Kontext jener Zeit sowie seine eigenen Erfahrungen als Rechtswissenschaftler und Militärrichter während der NS-Zeit. Auffällig ist, dass Schwinges Kritik sich eher auf politischer Ebene bewegte und er kaum auf konkrete Rechtsgrundsätze einging. Er fokussierte sich ausschließlich auf Prozesse gegen Angehörige der Wehrmacht und versuchte, deren Handlungen zu relativieren. Schwinge argumentierte, dass die Taten nur Reaktionen auf die Aktivitäten der verdeckt agierenden Widerstandsgruppen in Frankreich und Italien waren, die ein solch hartes Vorgehen erforderten. Dass ein Unrecht nicht durch ein anderes Unrecht beglichen werden kann, ließ Schwinge bei seiner Argumentation außer Acht. Im Vergleich zu anderen bundesdeutschen Rechtswissenschaftlern ging Schwinge in seiner Bewertung der Prozesse jedoch kaum auf die Rechtsnatur der Tribunale, beispielsweise des Internationalen Militärgerichtshofs, und die rechtliche Legitimität der Prozesse ein. Stattdessen stellte er die Befugnis der Alliierten, solche Prozesse zu führen, auf moralischer Ebene in Frage. In diesem Zuge kritisierte er insbesondere die Einseitigkeit der Prozesse durch die Besetzung des Richteramts mit ausschließlich alliierten Richtern und bemängelte den Ausschluss der Verteidigungsstrategie tu quoque. Dadurch wurden Hinweise auf mutmaßliche Parallelverbrechen auf Seiten der Alliierten unterbunden. Außerdem sei den deutschen Soldaten ihr traditionelles Verteidigungsargument, die Berufung auf höheren Befehl, genommen worden. Schwinge bezeichnete die Prozesse daher als Siegerjustiz, ein Begriff, der in vielen bundesdeutschen Quellen der Nachkriegszeit zu finden ist und heutzutage besonders als politisches Schlagwort zur Verharmlosung der NS-Verbrechen eingesetzt wird. Der Vorwurf leugnet die andere Dimension und Qualität der deutschen Kriegsverbrechen. Schwinge bezog sich dabei wohl vor allem auf die in seinen Augen ungerechte und einseitige Strafverfolgung deutscher Soldaten. Er kritisierte aber auch die Umstände der Prozesse in Nürnberg, Frankreich und Italien. Die Haftbedingungen der mutmaßlichen Kriegsverbrecher seien mangelhaft gewesen und ihnen sei finanzielle und anwaltliche Unterstützung verwehrt worden. Auch die Behandlung von ZeugInnen hätte seiner Ansicht nach völkerrechtswidrige Ausmaße angenommen. Besonders die Prozesse im Ausland seien durch Störungen und Proteste der Widerstandsgruppen geprägt gewesen und hätten sich in die Länge gezogen. Gleichzeitig betonte Schwinge jedoch, dass Verstöße gegen das Völkerrecht grundsätzlich bestraft werden sollten, wenn die individuelle Schuld nachgewiesen werden könne. Dies zeigt, dass Schwinge kein Gegner eines allgemeingültigen Völkerrechts an sich war, sondern eher die Art und Weise der Durchführung der Prozesse kritisierte. Auch wenn er sich in seiner Bewertung auf die Prozesse gegen die Wehrmacht und ihre Angehörigen beschränkte, schien er nicht die Verbrechen der NS-Zeit im Allgemeinen zu leugnen. Andere Prozesse gegen führende Nationalsozialisten ließ er aber unkommentiert, was an dieser Stelle weiteren Interpretationsspielraum lässt.
Kapitel 7. Erich Schwinges Deutung der NS-Militärjustiz nach 1945.
Erich Schwinge nahm nach Kriegsende in zahlreichen Publikationen Stellung zu der NS-Militärjustiz. Dadurch prägte er über lange Zeit bis Anfang der 1990er Jahre die öffentliche Wahrnehmung dieser Rechtsprechung. Vor allem aber beeinflusste er maßgeblich, wie Verwaltung und Justiz in der Bundesrepublik die Entscheidungen der NS-Militärgerichtsbarkeit bewerteten, etwa wenn es darum ging, ob die von Militärgerichten abgeurteilten Personen weiterhin als verurteilte Straftäter galten. Schwinges Beiträge zur NS-Militärjustiz kennzeichnen sich dabei dadurch, dass er auch in der Bundesrepublik noch nachdrücklich die besondere Härte und den Gedanken der Abschreckung um jeden Preis mit dem Verweis auf den Krieg für gerechtfertigt hielt. Im Großen und Ganzen, so meinte er, sei die Militärjustiz von nationalsozialistischen Gedankengut frei geblieben. Unter den 14 Juristen, die während der Zeit des Nationalsozialismus an der Spitze der vier Rechtsabteilungen und der Reichskriegsanwaltschaft gestanden haben, gab es keinen, den man als überzeugten Nationalsozialisten hätte bezeichnen können, so konstatierte Schwinger. Die Rechtsprechung der Militärjustiz habe deswegen auch immer wieder das Missfallen der NS-Führung erregt. Lediglich in Einzelfällen habe sich eine zeitbedingte Verirrung gezeigt. Auch im Vergleich zu der Militärjustiz der alliierten Siegermächte sei die deutsche Justiz nicht außergewöhnlich hart gewesen. Dabei arbeitete Schwinge mit Schätzungen zu den Zahlen der verhängten vollstreckten Todesurteile, die sich nach den Forschungsarbeiten anderer Historiker als unhaltbar erwiesen haben. So meinte Schwinge, die Zahl der von deutschen Militärgerichten ausgesprochenen Todesurteile habe zwischen 10.000 und 12.000 Fälle umfasst, von denen lediglich 60% vollstreckt worden seien. Heute geht die Forschung dagegen von insgesamt 30.000 bis 50.000 Todesurteilen durch die Militärjustiz und einer höheren Vollstreckungsquote aus. Nachdem Schwinges eigene Tätigkeit in der NS-Militärjustiz Ende der 1960er Jahre zunehmend zum Gegenstand von Kritik wurde, regten sich ab der zweiten Hälfte der 1970er auch immer mehr Zweifel an seinen vermeintlich wissenschaftlichen Darstellungen zu diesem Thema. Historiker wie Manfred Messerschmidt und Fritz Wüllner stellten Schwinges Zahlen und Bewertungen mit eigenen Forschungsergebnissen in Frage. Dennoch folgte namentlich das für Entschädigungsfragen maßgebliche Bundessozialgericht lange dem Ansatz, der Unrechtscharakter eines militärgerichtlichen Urteils müsse im Einzelfall nachgewiesen werden. Erst ab 1991 stellte das Gericht klar, dass der Unrechtscharakter fortan unterstellt werde, sofern nicht besondere Umstände vorliegen. Erst damit setzte sich die von Schwinge stets bekämpfte Erkenntnis durch, dass die NS-Militärjustiz nicht eine grundsätzlich normale rechtsstaatliche Justiz gewesen war, sondern ein Instrument des NS-Terrors. Die gesetzgeberische Rehabilitation der Verurteilten der Militärjustiz ließ noch länger auf sich warten. Es liegt nahe, in Schwinges verzerrter Darstellung nicht zuletzt das Bemühen zu sehen, seine eigene Verstrickung in die Begehung von NS-Unrecht zu verharmlosen und sich selbst von Schuld zu entlasten. Diese persönliche Betroffenheit erklärt auch die Verbissenheit, mit der er an diesen Deutungen festhielt, auch als diese angesichts der Quellengrundlagen längst nicht mehr als ernstzunehmende wissenschaftliche Positionen galten konnten.
Kapitel 8. Die 1960er Jahre in Marburg. Auseinandersetzungen mit der Kritik an seiner Person und Tätigkeit in der NS-Zeit.
Nachdem Schwinge in seinem Entnazifizierungsverfahren zunächst als Mitläufer und nach einem Widerspruchsverfahren schließlich als entlastet eingestuft wurde, konnte er im Winter 1946 seine Lehrtätigkeit an der Universität Marburg wieder aufnehmen. Im Jahr 1954 stieg er dort bis zum Rektor auf, allerdings nicht ohne Widerstand. Einige Mitglieder des Akademischen Senats legten mit Verweis auf Schwinges Vergangenheit im NS-Staat Beschwerde ein, um seine Bestätigung als Rektor durch den hessischen Kultusminister zu verhindern. Doch dieser Versuch blieb erfolglos und Schwinge wurde schließlich zum Rektor der Universität ernannt. 10 Jahre später geriet Schwinge erneut in die Kritik, diesmal von Seiten der Studierendenschaft. Im Januar 1964 erschien eine Ausgabe der Studentenzeitung 5 vor 12, in der Auszüge aus dem Buch Justiz im Zwielicht von Wolfgang Koppel abgedruckt wurden. Darin war auch ein Abschnitt über Schwinge enthalten, der seine Anstellungsverhältnisse und rechtswissenschaftlichen Publikationstätigkeiten während der NS-Zeit und nach 1945 beleuchtete. Der Artikel wurde von einer Karikatur des Zeichners Peter Leger begleitet, die eine Gruppe von Ganoven zeigte. Einer von ihnen trug einen Richtertalar mit einem Hakenkreuz und hielt ein Schild mit der Aufschrift »Ich handelte stets nur auf Befehl meines Führers« unter dem Arm. Schwinge zog daraus rechtliche Konsequenzen, die sowohl national als auch international mediales Aufsehen erregten. Nicht nur zu seinen Gunsten. Vielmehr wurde dadurch klar, dass Schwinge in den Konflikten der Vergangenheit verhaftet war und kein Fehlverhalten bei sich finden konnte. Schwinge fühlte sich verfolgt und hielt jede Kritik für kommunistische Propaganda. Wenngleich er stets mächtige Unterstützer hatte, wirkte er ab den 1960er Jahren mit der aufkommenden Studierendenbewegung und der zunehmenden Demokratisierung schließlich immer veralteter. Anfang Februar 1964 leitete der damalige Rektor Alfred Niebergall zunächst ein Disziplinarverfahren gegen die Mitarbeiter der Zeitung 5 vor 12 ein. Doch bereits Ende des Monats stellte er dieses Verfahren wieder ein. Daraufhin nahm Schwinge die Angelegenheit selber in die Hand und verklagte noch am gleichen Tag den Chefredakteur Hans Egert auf 10.000 D-Mark Schadensersatz. Jedoch endete dieses Verfahren keine zwei Wochen später mit einem Vergleich, in dem Egert öffentlich klarstellte, dass es nicht seine Absicht war, Schwinge persönlich zu verunglimpfen. Doch Schwinge beließ es nicht dabei. Er reichte eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Rektor Niebergall wegen der Einstellung des Verfahrens beim hessischen Kultusminister Ernst Schütte ein. Auch diese Beschwerde wurde abgelehnt. In einer WDR-Reportage fand Schütte dafür deutliche Worte und bezeichnete diese Beschwerde als völlig unbegründet. Nachdem diese Information über die Pressereferentin des hessischen Ministeriums bestätigt wurde, leitete Schwinge auch gegen sie eine Dienstaufsichtsbeschwerde wegen Falschmeldung ein. Im Mai 1964 wurde die neue Ausgabe der Zeitung 5 vor 12 veröffentlicht, deren Titelblatt ein Foto von erhängten Generälen zeigte. Dies wurde von einem kurzen Verweis auf Schwinges Tätigkeit in Wien während des Zweiten Weltkriegs begleitet. Nachdem Hans Egert in einer Studentenvollversammlung Ende Juli 1964 den Zusammenhang zwischen dem Bild und dem Text nicht herstellen konnte, stellte Schwinge im Oktober erneut Strafanzeige wegen dieser Veröffentlichung. Generalstaatsanwalt Fritz Bauer stellte jedoch gut ein halbes Jahr später, im Mai 1965, das Verfahren gegen Egert wieder ein, woraufhin Schwinge eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Bauer einreichte. Im Jahr darauf reichte Schwinge außerdem eine Beschwerde gegen den Ministerialrat Joachim Ilnitzki ein. Zeitgleich führte Schwinge weitere Verfahren gegen Peter Mayer, ein Mitarbeiter der Zeitung 5 vor 12, gegen Wolfgang Koppel, der Autor von Justiz im Zwielicht, gegen die Zeitung Revue und den WDR-Journalisten Walter Hahn. Während er in den Verfahren gegen Koppel, den WDR und die Revue Siege einfahren konnte, blieben die Dienstaufsichtsbeschwerden ohne wirkliche Konsequenzen. Dies veranlasste Schwinge in seiner Biografie zu dem Urteil, dass es im sozialdemokratisch beherrschten Hessen der Nachkriegszeit schwer gewesen sei, eine rechtsstaatlich korrekte Behandlung durchzusetzen.
Bis zu seinem Lebensende blieb Erich Schwinge überzeugt davon, dass die Angriffe gegen ihn ungerecht und Teil einer Rufmordkampagne seien, die von Kommunisten betrieben werde. Weil dieser Kritik aber seit dem Ende der 1960er Jahre immer mehr Teile der deutschen Bevölkerung zustimmten, bis sie schließlich zum breiten gesellschaftlichen Konsens wurde, sah Schwinge die Bundesrepublik insgesamt auf einem beklagenswerten Weg der Unterwanderung von links. Tatsächlich ist Erich Schwinge ein gutes Beispiel dafür, wie sich die Bundesrepublik wandelte, auch und gerade in ihrer Bewertung der NS-Vergangenheit. Weil Erich Schwinge diese Wandlung nicht mitvollziehen wollte oder konnte, geriet er immer mehr ins rechte Abseits. Positionen, mit denen er in den 1950er Jahren noch Teil des gesellschaftlichen Mainstreams gewesen war, ließen ihn nun als unverbesserlichen und gestrigen erscheinen. Deutlich wird dieser Prozess auch an der Festschrift für ihn, die ihm zu Ehren zum 70. Geburtstag 1973 von Kollegen, eine Frau war nicht unter den Mitwirkenden, gewidmet wurde. Es ist ein recht schmaler Band. Viele seiner Kollegen fehlen. Auch in der traditionell konservativen Rechtswissenschaft vereinsamte Schwinge offenbar zunehmend. Er schrieb weiter, dass er dabei immer stärker in die Echokammern des Rechtsextremismus sprach, scheint ihn nicht gestört zu haben. Seine letzten Publikationen haben wir eingangs genannt. Erst 1994 starb er. In seiner nach dem Tod von der Tochter herausgegebenen Autobiografie bemühte er sich noch immer um eine Korrektur seines Bildes in der Öffentlichkeit. Vergeblich. Wenn heute von Erich Schwinge die Rede ist, dann in den allermeisten Fällen als Beispiel für einen Juristen, der in der Praxis und in seinen akademischen Werken dem Missbrauch des Rechts in der NS-Zeit zugearbeitet hat und nach 1945 ohne Einsicht blieb.